sage ich ja nur, ich werde jedes Jahr älter. Das heißt, ich persönlich als Asset werde jedes Jahr schlechter und abgenutzter und ich muss halt irgendwo andere Assets schaffen. Und das sind halt eben für mich Aktien und irgendwelche Sachen wie REITs, Immobilien, die halt einfach Geld abwerfen.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von El Dinero. Ich bin Daniel, besser bekannt als der Finanzrocker, und mit mir am Start ist der Finanzvisier Albert Warnecke. Hallo Albert, alles klar bei dir?
Ja, hallo Daniel, alles wunderbar. Du, wir haben jetzt zwar ordentlich Sturm, aber ich sitze hier warm und sicher.
Ja, hier ist der Sturm auch und der wackelt die ganze Zeit hier an den Fenstern. Aber ich denke, wir haben ein passendes Thema dazu. Es soll ja heute um die Absicherung des Vermögens gehen, gerade im Sturm von einem Corona-Crash oder was auch immer da jetzt in Zukunft noch kommen mag. Und bei diesen volatilen Börsen, die wir momentan haben, stellen sich natürlich viele die Frage, wie sichere ich mein Vermögen ab, wie sichere ich mein Depot ab? Und damit wir nicht allein jetzt diskutieren, haben wir uns ein Interview als Gast eingeladen. Albert, wen haben wir denn zu Gast?
Ja, wir haben diesmal, wie du es ja vorher schon gesagt hast, nicht mehr den Hut auf, sondern wir haben uns einen tollen Moderator eingeladen. Das ist Stefan Eck. Er ist Rechtsanwalt für Patentrecht aus München, unser treuer Hörer. Und er war ja auch schon mal mit der eben Folge zum Thema Patentrecht bei uns im Finanzvisier Rock zu Gast. Also jetzt hat er sozusagen den Moderatorenhut im Bereich El Dinero auf. Ja, Kollege, herzlich willkommen nach München, Stefan.
Ja, hallo Albert, hallo Daniel. Ja, toll, dass ich bei euch sein darf heute in dieser besonderen Funktion als Interviewer.
Ja, wir freuen uns, dass du auch gleich zugesagt hast. Und bevor wir loslegen, habe ich wieder ein passendes Zitat rausgesucht. Und wie es der Zufall will, ist es wieder ein Zitat von dem Autor Antoine de Saint-Exupéry. Und dabei bin ich gar nicht so ein Fan vom kleinen Prinzen, aber diese Zitate regen doch immer zum Nachdenken an. Und das Zitat lautet: Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Eine vollkommene Geldanlage gibt es nicht, aber wie Albert immer sagt, ich muss mit meiner Geldanlage immer gut schlafen können und das sollte eben für jeden und jede das oberste Ziel sein, oder Albert?
Ja, alles klar. Ich dachte, er hätte jetzt was über Rechtsanwälte gesagt, der gute Saint-Exupéry. Das sagt er das. Ja, natürlich, du kennst ja meinen Spruch hier, nicht am Sterben ist das einzig Wahre und ja, darum soll es eigentlich auch bei der Depotabsicherung gehen.
Genau. Ja, Stefan, dann wollen wir mal loslegen. Du hast ein paar Punkte vorab zu sagen, damit wir dann in die Diskussion einsteigen können.
Vielen Dank, Daniel. Ja, warum bin ich auf dieses Thema Depotabsicherung gekommen? Vielleicht fangen wir damit kurz an. Also mein Gefühl ist gerade in der Welt da draußen, alles, was ich mache, ist falsch. Ich bin jetzt seit einiger Zeit doch immer ganz glücklich in ETF investiert, habe Alberts Buch gelesen, habe mich danach gerichtet und war eigentlich sehr, sehr glücklich. Dann kam der Corona-Crash und trotzdem dachte ich mir, alles wunderbar, den halte ich durch, kein Problem. Aber trotzdem hat man das Gefühl, was man macht, macht man falsch. Habe ich Immobilien, muss ich sie jetzt verkaufen, habe ich sie nicht, hätte ich sie schon längst kaufen sollen. Habe ich Aktien, muss ich sie jetzt verkaufen. Jetzt haben wir die Tech-Blase, also raus damit. Aktien sind total überbewertet. Also es sind viele, viele Fragen, die jetzt auf den Normalanleger, sage ich mal, einprasseln und viele Ängste, die ihm gemacht werden, wenn er sich mit den Themen Finanzen, Aktien, ETF beschäftigt. Und da war meine Frage an euch und wird sein heute und das Thema, wie kann ich damit umgehen? Wie soll ich konkret damit umgehen in der Praxis? Muss ich mir überhaupt Sorgen machen? Gibt es Methoden, wie ich mich absichern kann? Warum soll ich mich vielleicht nicht absichern? Und ja, am Ende auch, wie haltet ihr es persönlich eigentlich mit der Absicherung?
Ja, sehr interessante Fragen und da freuen wir uns auch schon drauf. Und du hattest ja noch einen weiteren Punkt, nämlich das neue Anlegerverhalten, was gerade jetzt in den Corona-Monaten zutage kam. Und das soll natürlich auch heute eine Rolle spielen.
In der Tat, also die Kleinanleger, die Wall Street Bets, Reddit-Gruppen, die uns jetzt Angst und Bange machen, weil die jetzt auf einmal die Player sind, die Großen und nicht mehr die Institutionellen, sondern die sollen ja jetzt anscheinend, so heißt es ja, so diesmal ist immer wieder, die Märkte jetzt völlig unberechenbar machen. Und auch das könnte ja vielleicht auch da draußen den Hörern durch den Kopf gekommen sein und sagen, ja, was mache ich da? Wie verhalte ich mich da? Muss ich das wirklich ernst nehmen?
Und wir hatten ja im vorletzten Jahr, glaube ich, auch schon mal eine Folge dazu gemacht bei der Finanzvisier rockt mit Richard Dittrich von der Börse Stuttgart. Da ging es um Depot absichern. Das soll heute aber keine ähnliche Folge sein, sondern die soll sich unterscheiden, oder?
Ganz richtig. Also da habt ihr ja dankenswerterweise eigentlich, so habe ich es verstanden, jedenfalls hauptsächlich über die Absicherung einzelner Trades geredet. Wie kann ich da vorgehen mit Stop-Loss und dergleichen? Können wir heute auch mal kurz ansprechen, aber das würde ich vorschlagen, ist heute nicht unser Thema, sondern mir persönlich geht es darum, eigentlich um die ja, ich sag's mal, mittelfristige, langfristige Absicherung. Also da hat der Richard Dittrich ja gesagt, also gut, langfristig absichern kann man eigentlich gar nicht, aber vielleicht gibt's dann doch ja einen Weg oder eine Methode, wo ihr sagt, das könnte doch ein Ansatz sein, um sich hier besser zu positionieren für das, was da vielleicht noch auf uns alle mal zukommt. Und genau, deswegen sollen wir uns heute ein bisschen unterscheiden von dieser Folge, klar.
Super, dann haben wir jetzt den Fahrplan. Dann würde ich sagen, legen wir mal gleich mit konkreten Fragen los. Und dann fang doch mal an, Stefan, und stell Albert die erste wichtige Frage.
Ja, danke. Das gerne gerade an Albert, weil das Thema ist klar, Buy and Hold. Also ich würde mich auch als Buy and Hold Anleger bezeichnen. Ich habe mit dem Trading jedenfalls noch nicht viel am Hut. Klar, schaut man da gerne mal rein. Aber die Frage ist denn, muss ich denn jetzt nicht von vornherein beim Thema Absicherung unterscheiden zwischen dem Buy and Hold Anleger und dem Trader? Also ich schätze mal, da werdet ihr alle zustimmen, das sind doch wahrscheinlich unterschiedliche Absicherungsgedanken, die sich da stellen schon von vornherein.
Auf jeden Fall, Stefan. Ich würde aber gerne, bevor wir da jetzt ins operativ-taktische eintauchen, nochmal einen Schritt zurückgehen und den guten Saint-Exupéry mit Einstein kontern. Der hat nämlich gesagt, man kann ein Problem nicht auf der Ebene lösen, auf der es entstanden ist, beziehungsweise Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Was meine ich jetzt damit? Also wir reden jetzt natürlich hier über Diversifikation, über unser Depot, über Portfolio, über Vermögensbildung. Aber ich würde ganz gerne sagen, wenn wir jetzt eine Stufe nach oben gehen, dann bedeutet Diversifikation halt eben letztendlich eben nicht nur ein Depot zu haben, sondern eben auch gesund zu sein, einen Job zu haben, einen Ehepartner oder einen Partner zu haben, der vielleicht auch eben Geld verdient und da eben im ganzen Leben mit Freunden und Familie sozusagen das im grünen Bereich auch zu haben. Das ist ja auch eine Diversifikation, die eben zur Robustheit und zur Resilienz eben beiträgt, weil letztendlich wir beschäftigen uns ja heute mit einem prinzipiell unlösbaren Problem, weil ja keiner von uns die Glaskugel hat, also wissen wir alle nicht, wie es ausgeht. Also wir müssen alle grundsätzlich akzeptieren, dass alles, was wir jetzt gleich besprechen werden, in den nächsten 40 Minuten oder so, grundsätzlich alles Spekulation ist, dass wir uns bestmöglich aufstellen können, aber eine Garantie kriegen wir nicht, weil wir uns ja eben, und das ist ja das Thema, letztendlich auf dieses Thema Einzelrisiko konzentrieren. Also ich habe mein Depot und das ist für mich und meine Familie. Du, Stefan, hast dein Depot, das ist für dich und deine Familie. Und Daniel hat sein Depot. Aber wir sind ja keine Solidargemeinschaft, ja. Und das heißt, dieses ganze Thema gesetzliche Rente, Solidargemeinschaft, das lassen wir hier außen vor. Und ohne das geht's meiner Meinung nach nicht. Das muss man alles mit einbeziehen. Und ich möchte, dass es einfach ganz klar ist für dich, wenn du draußen hier zuhörst, dass wir uns hier mit einem Baustein der ganzen Geschichte beschäftigen. Und das ist auch richtig so, weil man kann keinen allübergreifenden Podcast über alles machen. Aber es ist eben letztendlich ja das prinzipiell nicht lösbare Problem, um das es hier geht. Und beim Absichern, wie gesagt, des Depots, für mich in allererster Linie mal darum, absichern bedeutet ja, wie du es ja oben gesagt hast, wenn du halt im Crash sozusagen hast, wenn du halt Verluste realisiert hast, dann hast du ja sozusagen, ja, wie soll ich sagen, dann hast du das Depot eben nicht mehr abgesichert. Wenn jemand wie du im Stefan durchgehalten hat, während, das war übrigens vor einem Jahr, Jungs, wisst ihr das? 11.3., da ging's los. Also damals vor einem Jahr, wer der durchgehalten hat und durchgekommen ist, der hat ja sein Depot in dem Sinne abgesichert, weil er keine Verluste eben realisiert hat. Also ich würde das gar nicht so sehr von Buy and Hold oder Trading abhängig machen, weil wir haben ja auch viele Trading-Depots gesehen, die dann da kaputt gegangen sind, also gerade auch von den ganzen Optionsleuten. Ein paar von unseren Kollegen hat es ja böse zerlegt, wo dann ja eben jahrelang kleine Gewinne gemacht wurden und dann eben ja im Trading innerhalb von wenigen Monaten alles verloren wurde. 2018, als es diese große, als es diese VIX-Explosion gab, also der Volatilitätsindex explodiert ist, da sind ja auch viele Trader dabei hops gegangen und die Buy-and-Holder haben es halt überstanden. Also ich würde sagen, ich würde grundsätzlich schon Buy-and-Hold und Trading unterscheiden, aber wichtiger ist eben noch, dass man sich, egal was man macht, nicht übernimmt und halt einen Plan hat und sich an den halt auch hält.
Ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man sich dann auch daran hält, weil es bringt ja nichts, wenn ich ständig hin und her handle. Zum einen macht es die Taschen leer irgendwann, nicht sofort, aber nach einem gewissen Zeitraum geht es natürlich schon ins Geld. Jetzt haben wir die Billigbroker, da kosten die Trades dann nicht so viel. Es hat dann natürlich andere Nachteile, unter anderem, dass man auch häufiger handeln kann. Das finde ich zum Beispiel auch, ist ein Nachteil. Und generell, wenn ich mir ein Langfristdepot aufbaue, dann sollte ich dann auch wirklich unterscheiden, Langfristdepot oder kurzfristiges Trading. Und das mache ich zum Beispiel, indem ich fürs Trading oder für den mehrwöchigen, mehrmonatlichen Handel mit kleinen Positionen, dass ich das mit dem Extra-Depot mache, damit ich da nicht durcheinander komme. Und ich glaube, das ist auch ein erster Schritt, dass man da nicht durcheinander kommt.
Gut, wenn ich da nochmal einsteigen dürfte, wie gesagt, ich bin ja stolzer Zivildienstleistender, aber nichtsdestotrotz vor einiger Zeit wurde ein Buch relativ doll gehypt von Joko Willing. Das ist halt so ein Marine beziehungsweise Ex-Marine, weißt du, einer von den Typen, die Oberarme haben, wie unser Oberschenkel hat. Der hat halt ein Buch rausgebracht, Extreme Ownership, und der hat halt eben dann da auch beschrieben, wie halt die Marines sozusagen arbeiten überhaupt, die Soldaten da. Das ist halt zweigeteilt, also im Gefecht selber, in der Hitze des Gefechts, wird versucht, nach Schema F zu arbeiten. Das, was halt eingedrillt wurde. Und dann wird halt nachher geguckt beim Debriefing, was lief gut, was lief weniger gut. Und darauf wird dann halt iteriert, aber eben von einem Stab hinter der Front, der halt die Berichte der verschiedenen Kampftruppen halt nimmt, aggregiert, daraus neue Schlüsse zieht und das dann halt wieder in neue Drills einfließen lässt, sodass man sich schon verbessert. Aber in der Hitze des Gefechts versucht man so viel wie möglich nach Schema F, nach eingedrillten Routinen zu machen. Und das ist eigentlich das, was ich immer wieder vermisse und was ich auch immer wieder sehe, wenn ich halt reuige Mails bekomme, wenn halt eine Absicherung nicht geklappt hat, wenn es dann in die Grütze gegangen ist. Das war ganz oft, dass dann in der Hitze des Gefechts eben der Plan vernachlässigt wurde, dass man gedacht hat, weißt du, wenn ich 1.000 verloren habe, dann setze ich 2.000, dann kann ich es in einem Schlag zurückgewinnen. Nur meistens hast du dann die 2.000 auch noch verloren und dann geht das ganz schnell den Bach runter. Also das ist für mich einfach, wenn wir zum Thema Depot absichern reden, ist das erste wirklich das Thema, sei nicht gierig, wie Balu der Bär von wegen, du musst nicht gierig sein, dann klappt es im Leben auch. Und genau das sehe ich da immer wieder. Also die meisten Unfälle haben nichts mit Buy and Hold oder Trading zu tun, sondern ich habe mich mental übernommen. Es geht nicht um die absolute Summe. Ja gut, die spielt natürlich auch rein, aber letztendlich geht es darum, ich habe mich mental übernommen, ich habe mehr vom Kuchen abgebissen, als gut für mich ist.
Und müssen wir da nicht nochmal von vornherein unterscheiden, eigentlich wirklich die Absicherung gegen den bösen, bösen Crash und die generelle Absicherung, die wir vielleicht eigentlich alle uns wünschen oder vielleicht brauchen oder nicht brauchen. Also natürlich, jetzt hatten wir diesen bösen Corona-Crash, der eben auch die Aktienmärkte betroffen hat, mit der doch sehr schnellen Erholung wieder. Da haben wir alle jetzt was bisschen lernen können, aber haben auch wieder mal erfahren, klar, durchhalten ist das Wichtigste. Das ist diese Crash-Absicherung. Aber ist da vielleicht nochmal eine andere Bewertung jetzt generell bei der Absicherung? Also muss ich die Volatilität doch noch mehr im Blick haben vielleicht als normaler Anleger, als ich es derzeit vielleicht oder vor Corona hatte?
Also ich glaube, das hängt immer sehr stark davon ab, wie man persönlich da noch anlegt. Also als ETF-Anleger mit 1, 2 oder 4 ETFs brauche ich mir da eigentlich gar nicht so einen großen Kopf machen, weil da geht es ja auch gar nicht darum, dass ich jetzt viel handle, sondern es geht darum, dass ich langfristig über Sparpläne dann das Vermögen aufbaue und so ein kurzer Crash und wenn er 1, 2 Jahre dauert, den sitze ich dann einfach aus. Bei Einzelaktien sieht es dann schon so ein bisschen anders aus, weil da kann es immer dazu führen, wenn man zum Beispiel einen Technologieklumpen in seinem Einzelaktienportfolio hat, dann kann es durchaus mal heftig nach unten gehen. Wir haben es ja in den letzten Tagen gesehen. Da gab es eine ordentliche Tech-Korrektur. Und wenn ich jetzt ein sehr einseitiges Einzelaktienportfolio habe, dann geht es da natürlich ordentlich runter. Und dann mache ich mir natürlich Gedanken, ob ich jetzt völlig falsch aufgestellt bin und ob ich irgendwas ändern muss. Und ich sehe es halt so, wenn man breit diversifiziert ist und über mehrere Branchen und kein Klumpenrisiko hat, dann braucht man gar nicht so aktivistisch handeln, sondern dann ist man zufrieden und kann damit auch gut schlafen. Aber ich glaube, das ist so eine Frage, die ich mir vorneweg stellen muss. Oder wie siehst du das, Albert?
Genauso, was dazu noch kommt, ist natürlich auch, ob man jetzt eine 2, eine 3, eine 4 oder eine 5 sozusagen als erste oder eine 6 als erste Zahl vor seinem Lebensalter hat. Jemand, der halt wirklich gerade anfängt, frisch anfängt, oder jemand, der eben, wie gesagt, meine Jüngste hatte ihre Liebe zum Krypto entdeckt. Ist dann jetzt auch Teil der Bisonherde geworden, ja, und da flippt es ja hin und her ohne Ende. Und das sind natürlich Volatilitäten, die jenen gestandenen Menschen, der kurz vor der Pensionierung steht, einfach schwindelig macht, ja, wenn du da irgendwie substanzielle Werte drin hättest. Aber für so ein junges Mädel, ja, ist das ja ganz wunderbar. Da lernt sie diese Achterbahnfahrt halt. Das finde ich ganz, ganz hervorragend. Und von daher denke ich, muss man natürlich auch immer diese Zeitschiene mit einbeziehen. Und du hast da schon recht, Stefan, diese Volatilität ist es ja letztendlich, die den Leuten eben den Schlaf raubt. Und wenn man die natürlich irgendwie vermindern kann mit einer dynamischen Gegenbewegung, dann ist es natürlich schon interessant. Aber dann kommt man natürlich auch wieder in Bereiche rein, wo man sich halt mehr drum kümmern muss, um die ganze Geschichte.
Vielen Dank dafür. Ich nehme also mit, ich muss unterschiedliche Altersstrukturen berücksichtigen. Wie alt bin ich, muss ich mich fragen, wenn ich absichern will. Wie lange Zeit habe ich noch? Und will ich Buy and Hold betreiben oder will ich traden und danach ein bisschen unterschiedlich mich positionieren? Ja. Jetzt ist wirklich meine Frage mit den klassischen Langfristabsicherungsprodukte, so nenne ich sie einfach mal. Also für mich wäre das jetzt klassisch gesehen die Staatsanleihen, ja, und vielleicht Rohstoffe, eben Gold. Das würde ich mal so als klassische Absicherungsprodukte bezeichnen. Wie verhält sich es damit in eurer Meinung? Also gerade Anleihen haben ja jetzt wieder hohe Renditen. Das schadet anscheinend den Aktien wieder, liest man ja überall. Also die EZB hat heute, glaube ich, auch getagt. Und Inflation, also die Angst kommt groß auf, muss da die EZB gegenwirken? Und muss man gerade jetzt in die Anleihen wieder rennen, weil die Renditen doch toll sind? Oder mache ich mir dann selber mein Depot kaputt, weil ich dann meine Aktienwerte hinuntertreibe eigentlich aktiv?
Also was ich finde, dass, wie gesagt, das wird schon schwierig, weil ich glaube, das kann ich jetzt schon gleich sagen, weil zumindest zu mir wird es jetzt die ganze Folge über, wenn du jetzt hier zuhörst, gerade draußen hier den Podcast, von mir wirst du kaum irgendwelche konkrete Sachen kriegen können, weil das bei mir ein furchtbares Geeier ist, weil ich halt einfach keine Glaskugel habe und es nicht weiß. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, hier, die EZB kauft immer mehr auf, das heißt, riesige Schuldenberge werden aufgetürmt. Ist es so klug, in der heutigen Zeit ein Schuldner zu sein? Ja, wir haben diese Nullzinsen eben, wo ja dann doch letztendlich auch die Zeitpräferenz ziemlich ausgehebelt wird. Also du kannst ja, wenn du halt keine Zinsen zahlen musst, dann ist der Geld heute genauso gut wie Geld morgen. Und das führt natürlich auch zu unseriösem Verhalten, zu dieser Zockerei, zu viel zu hoher Liquidität, dass die Leute halt für alle möglichen Dinge wahnsinnig viel Geld raushauen, für alle möglichen Sammlerkarten und was es da alles gibt. Oder hier diese NF-Dingens da, wie heißt es, diese New-Coin-Geschichten, NFTs genau, solche wilden Geschichten. Das macht mir natürlich schon Sorge. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder mal der Recency-Bias, ja, dass natürlich das, was gerade jetzt passiert, unglaublich dramatisch ist, weil wir es ja direkt vor Augen haben. Und zumindest wenn ich mal zurückgehe, ja, da war ja nur das wirklich dramatisch in meinem Leben, war ja die Zeit des Kalten Krieges. Ich meine, hier unter Kanzler, unter Helmut Schmidt, ja, die Pershing-2-Geschichten und der Nachrüstungs-, der Doppelbeschluss und die ganzen Geschichten, ja. Und ich erinnere mich noch an das Thema, ja, wo du halt in Elbe und Rhein keinen Zeh reinstecken konntest, ja, weil der sonst weggeätzt war. Und da hat sich eine ganze Menge auch zum Guten getan, ja. Und meine Eltern, wie gesagt, Kuba-Krise, ja, da sind wir ja auch nur knapp dran vorbeigeschrappt am Dritten Weltkrieg. Und solche Sachen sind natürlich schon längst in der Mottenkiste verschwunden. Also von daher könnte es gut sein, dass man 2040 sich amüsiert auf 2020 zurückguckt, ja, auf diese komische Pandemie, die da irgendwie war, die schon längst vergessen ist, weil man jetzt ja die super Impfungen hat und alles total easy ist und kein vernünftiger Mensch fliegt übrigens mehr, weil warum soll ich mich in so eine blöde Konservenbüchse quetschen, ja, wenn ich beamen kann? Ja, das wissen wir ja alles nicht, was noch kommt, ja. Und es bleibt einfach bei dem großen Optimismus. Und kann da immer nur wieder sagen, auch wenn es wieder die übliche abgelutschte Masche ist, ja, Mediendiät, nicht alles beachten, auch hier das Thema, zum Beispiel hattest du ja auch angesprochen, hier Stefan, hier, wie heißt es im deutschen Reddit, heißt es ja nicht Wall Street Bets, sondern Mauerstraßenwetten, also Mauerstraßenwetten, ja, klar ist es jetzt durch die Privatanleger mit eben, was Daniel ja ansprach, eben für 0,0 Cent wild traden, tut sich da schon was zusammen. Nur die Märkte sind ja reflexiv. Ich meine, die Hedgefonds und die Großen reagieren ja doch auch drauf. Die werden jetzt natürlich auch Reddit durchflöhen mit ihren Bots und da irgendwelche Sentiment-Analysen rausholen, wie denn die Stimmung ist und sich da entsprechend platzieren. Das ist ja eben dieses Game of Thrones, wo letztendlich keine Seite langfristig irgendwie den Überhand gewinnt. Und womöglich, das ist es halt, dieses Thema der Seitenquer- und Nebeneffekte, womöglich stabilisiert und diszipliniert dieses Schwarmverhalten der Privatanleger auch die Hedgefonds ein bisschen. Das wissen wir ja noch alles gar nicht. Da hat sich der Staub ja noch gar nicht gelegt.
Ja, und du musst dir halt generell so die Frage stellen, brauche ich Anleihen noch überhaupt in meinem Depot? Das ist ja auch eine Frage, die häufiger kommt. Und wir haben ja da bei der Finanzkrise rockt auch erst im letzten Jahr eine Folge drüber gehabt. Da war der Tenor, ja, es lohnt sich nach wie vor noch, aber ich darf halt auch nicht so eine großen Renditen erwarten. Fakt ist aber, wenn ich beispielsweise über ETFs Anleihen beimische, dann sorgt das natürlich für eine gewisse Stabilität im Portfolio. Ich kann es natürlich auch mit Tages- oder Festgeld machen, da kriege ich dann gar nichts mehr für, bei Anleihen vielleicht noch ein bisschen was. Aber wenn ich eben der Überzeugung bin, ich mag keine großen Schwankungen in meinem Portfolio, da muss ich immer darauf achten, dass ich eben nicht 100% Aktien reingehe, sondern eben mit Anleihen oder Tagesgeld oder meinetwegen auch Gold.
Daniel, da muss ich dir jetzt aber widersprechen, wenn ich da mal dazwischen grätschen darf, von wegen, man kriegt ja nichts mehr bei Tagesgeld. Ich sage nur Greensill, da kriegt man noch was. Und wenn es dann auf die Mütze ist.
Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die in den letzten Tagen auch aufkam. Und ich finde es, das ist echt schwierig. Und das ist auch ein Bärendienst für die deutschen Tagesgeld- und Festgeldsparer, weil Greensill war ja tatsächlich bei beiden großen Sparplattformen, also bei Zinspilot und bei Weltsparen drin. Und Deutsche Bank angeblich, was sie ja nicht ist, es ist ja ein Konglomerat. Und das ist enorm schwierig dann für, ich weiß gar nicht, wie hoch die Zinsen da waren,
0,3. Kann ich dir sagen, ich habe hier bei Finance Forward was gefunden. Finance Forward vielleicht für alle draußen, das ist von der OMR in Zusammenarbeit mit Kapital, dem Magazin Kapital, eben eine Online, eine Webseite, die sich mit dem Thema Finanzen halt beschäftigt. Und ich zitiere hier mal kurz, bei Weltsparen sind 15.000 Kunden betroffen. So weit, so gut. Jetzt haltet euch fest, Jungs. Und diese 15.000 Kunden haben laut Finance Forward zwischen 0,25 und 0,55% Zinsen für ihre Gelder erhalten. Da muss ich sagen, das ist, entzieht sich, also das ist für mich keine, das hat mit Absicherung nichts mehr zu tun. Das ist für mich dieser typische konkave, ist das Fachwort Deal. Das heißt, es ist platt gesprochen, ich sammle Centstücke ja auf vor der Dampfwalze. Ja, also das heißt, pro 10.000 Euro kriege ich praktisch zwischen 25 und 55 Euro pro Jahr. Ja, und wenn ich jetzt wie so ein typischer Kunde gesagt, ich hatte das ja auch bei mir auf dem Blog, dann er sagt, naja, so um die 20, zwischen 10 und 20.000 kannst du rechnen. Das heißt, dann haben die Leute irgendwie zwischen 50 und 110 Euro pro Jahr gekriegt. Ja, haben da zwischen 10 und 20.000 Euro drin. Und jetzt müssen sie erstmal zittern und bangen. Und was ist denn das für ein Deal, wenn die Upside irgendwie ein zwei- oder dreistelliger Betrag ist, ja, und die jetzt in der Downside muss ich um solide fünfstellige Beträge zittern. Also das ist für mich auch so eine Mindset-Geschichte halt, dass so viele Leute eben diesen konkaven Deals nachjagen, wo sie permanent so Kleinigkeiten einsammeln, dieser Klassiker, weißt du, hoch mit der Treppe und runter mit dem Fahrstuhl.
Aber ist es nicht auch so, also Daniel, dich habe ich so verstanden letzter Zeit immer, du sagst auch, ich sammle mal doch ein bisschen Cash an und warte mal, bis die Märkte dann gefallen sind. Also und da kann ich mir vorstellen, haben viele gesagt, okay, ich fülle mein Tagesgeldkonto und die bei Greensill waren, die haben jetzt Pech gehabt. Aber und dann zu sagen, ich leg's mal auf ein Tagesgeldkonto, wo es mir immerhin diese mickrigen, ätzenden 0,2% gibt, ist ja dann vielleicht gar nicht so fernliegend der Gedanke gewesen. Aber klar, damit sichert man sein Depot bestimmt nicht ab. Aber dieser Cash-Vorrat, den man vielleicht jetzt doch anlegen könnte für bessere Zeiten, könnte daher viele dahin bewogen haben.
Ist ja auch richtig so, aber doch nicht für ein paar Cent mehr. Ich meine, das ist der Klassiker für die Handvoll Dollars. Das Rendite-Risikoprofil stimmt doch da überhaupt nicht im Geringsten. Das ist ja das, was ich kritisiere, dass so oft Deals eingegangen werden, die optisch gut aussehen, wo ich regelmäßig kleine Zahlungen bekomme und wie soll ich sagen, und unter der Oberfläche lauert der Drachen und wenn der dann halt erwacht, dann geht's halt rund. Und jetzt sehen wir es ja gerade. Ich meine, selbst wenn die deutsche Einlagensicherung zahlt, ja, ich meine, jetzt hat die BaFin erstmal die Käseglocke drüber gemacht, da geht jetzt erstmal gar nichts. Und jetzt warten die da wochenlang, bis das ausgetentert ist, wer Schuld hat, ja, und dann kommt die Kohle vielleicht. Aber ich meine, ganz ehrlich, jetzt überleg doch mal, Stefan, du hättest da jetzt 20.000 Euro drin, ja? Hättest das vor einem Jahr gemacht, hättest jetzt irgendwie 110 oder vielleicht von mir ist das so länger gemacht, hast jetzt 200 Euro eingenommen und 20.000 Euro sind jetzt im Feuer. Und du würdest jetzt praktisch seit Anfang März, wäre dir nicht klar, kriege ich meine 20.000 zurück oder nicht? Ganz ehrlich, ich meine, das würde ich auch sagen, das würde doch irgendwie die Laune des Hausherrn etwas nach unten ziehen, um es mal höflich zu betrachten.
Aber wirklich, natürlich, klar.
Ja, aber du hast ja noch weitere Probleme, die damit einhergehen. Und das kommt ja jetzt auch immer mehr, weil immer mehr Girokonten werden kostenpflichtig und du musst jetzt sogar noch Zinsen zahlen, wenn du einen sechsstelligen Betrag da irgendwie auf dem Girokonto hast. Und das kommt ja jetzt auch noch dazu. Das heißt, die Leute müssen irgendwas mit ihrem Geld machen, weil sonst müssen sie dafür zahlen. Und das wollen viele ja auch nicht. Und das führt dann wiederum dazu, dass man dann eben so eine Angebote dann auch annimmt.
Ja, genau. Das heißt, weil ich eben keine 10 Euro bei der Haspa im Monat zahlen will, ja, vermeide ich, also wie soll ich sagen, um 10 Euro zu sparen, bringe ich 20.000 Euro in irgendwelche zwielichtigen Geschichten ein. Ich meine, das ist das, was mich praktisch, das hat ja mit Geldanlage schon gar nichts mehr zu tun. Das ist ja einfacher Geschäftssinn, der so vielen Leuten da abgeht. Und das verzweifelt mich ja so.
Ja, aber das ist ja jetzt die Grundlage für dieses Gespräch auch heute. Also wir haben überall irgendwie Brandherde zu löschen und keiner weiß, wie er da jetzt vorgehen soll. Das fängt jetzt mit dem Girokonto an, das wird kostenpflichtig. Das kommt mit den Zinsen, die ich jetzt für mein Sparguthaben zahlen muss. Da geht's weiter. Und dann haben wir Aktienmärkte, die hoch und runter gehen. Wir haben Anleihen, wo es keine Rendite gibt. Aber wir haben dann natürlich noch Kryptowährungen, wir haben Gold und wir haben die Crash-Propheten, die dann auch nochmal Juche schreien, wenn es mal hoch und runter geht.
Genau, also vielleicht können wir gerade zu dem Thema Gold und Krypto, das würde mich nämlich interessieren, diese beiden Pole, die gegenüberstehen, würde ich mal sagen, und Gold, um das Thema klassische Anlage wieder aufzugreifen, war ja die Aussicht immer, ja gerade wenn die Inflation kommt, dann hilft mir Gold und so weiter, jetzt der Goldpreis, wie ich es gerade verfolgt habe, scheint ja nicht sich so unbedingt toll zu entwickeln. Andererseits, die Kryptos gehen durch die Decke, wir alle sind im Kryptowahn, in der Bisonherde. Genau, ich gebe zu, auch ich habe mich da hinreißen lassen, mit einem kleinen, natürlich nur ganz kleinen Anteil. Wie seht ihr das? Also das Verhältnis, klar, dass ihr beide keine großen Krypto-Fans seid, wissen wir Hörer alle. Aber die Frage der Korrelation war ja immer auch die. Also muss ich nicht eigentlich gucken, dass die Korrelation sich vielleicht so verhält, dass ich, wenn die Aktien runtergehen, da was im Depot habe, was mir eben nicht korreliert mit den Aktienwerten. Und da könnte doch vielleicht jetzt auch Krypto tatsächlich mal doch ein Punkt sein, mal provokant gefragt, der da diese Korrelation aufhebt und mir ein bisschen hilft.
Also ich kann dir da tatsächlich den Zahn sofort ziehen, weil ich glaube, keiner wird diese Volatilität lange mitmachen. Also allein im Februar haben die Kryptowährungen um 40% sind sie nach unten gegangen und dann wieder 40% nach oben. Und ganz ehrlich, damit kann ich dauerhaft nicht gut schlafen, wenn ich einen großen Anteil in Krypto habe. Also ein kleiner Anteil ist ja schön und gut, aber der sollte wirklich minimal sein. Und was das Thema Gold angeht, da haben wir natürlich jetzt eine Zeit gehabt, ich glaube 7 Jahre, wo das Gold nach unten ging oder seitwärts lief und der Goldpreis. Und erst letztes Jahr nach dem Crash ging der Goldpreis dann ordentlich nach oben. Aber man hat den Stand von 2012, glaube ich, erst 2020 wieder erreicht. Nichtsdestotrotz, Gold ist und bleibt natürlich so ein Rettungsanker, der nicht korreliert mit den Aktienmärkten. Und deswegen ist auch da eine Beimischung gar nicht so verkehrt, würde ich jetzt sagen.
Ja, dem kann ich mich einfach nur anschließen und sagt, ich habe kein Gold, wenn natürlich meine alte Leier dann physisch und im Garten vergraben. Und ansonsten würde ich sagen, was diese Bison-Geschichte oder was die Kryptos-Geschichte angeht, die ist eben, ja, ich habe jetzt hier nochmal gerade mir den Bitcoin-Kurs hochgeholt. Also wie gesagt, vor 30 Tagen 38.000, ja, aktuell 48.000. Das heißt, ich meine, das sind 10.000 Euro in einem Monat rauf und runter, ja. Also das hält ja der stärkste Pavian nicht aus.
Es geht nicht um die kurzfristigen Schwankungen.
Die kurzfristigen Schwankungen ruinieren dich ja auch, also emotional. Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, guck mal, wir haben ja auch, wie gesagt, über meine Tochter da einen ganz kleinen dreistelligen Betrag drin, der ist für sie substanziell, ja, für mich ist es unter ferner Liefen. Deshalb betrachte ich das ja auch so amüsiert, ja. Aber guck mal, wenn ich jetzt irgendwie da eine nennenswerte Summe drin hätte, irgendeinen soliden fünfstelligen Betrag, ja, und dann würde der praktisch immer Tausende von Euro rauf und runter gehen, das würde mir irgendwann auf die Nerven gehen. Und ich weiß vor allem, was ich auch einfach nicht weiß, ist ja, ob nicht irgendwann irgendein Präsident die Faxen dicke hat mit diesem Kryptozeug, ja. Ich meine, du weißt ja, 500-Euro-Scheine werden ja nur benutzt, um Kokain zu schnupfen und Waffenhandel zu betreiben, ja. Und jetzt wollen sie ja auch noch den 200er abschaffen und alles. Und es ist ja immer wegen Terrorismus und Drogenwäscherei soll das ja alles abgeschafft werden. Und wir werden dann ja auch irgendwann den, vermute ich mal sehr stark, ist nur eine Vermutung, den digitalen Euro bekommen. Und dann mag es irgendwann sein, dass Krypto irgendwann verboten wird. Ich meine, warum soll ich nicht ein Kryptoverbot aussprechen, wenn es immer wieder ein Goldverbot gab? Mhm. Und am Ende des Tages ist es, wie soll ich sagen, ist es ja egal, was wir denken, ob der Krypto eine tolle Währung ist, der Bitcoin oder der Ethereum oder so. Am Ende des Tages gilt ja immer noch eben der Spruch da von Napoleon, dass die Macht einfach davon abhängt, ja, wie viele Bajonette bereitstehen, sie durchzusetzen. Okay. Und es gibt halt kein Bitcoin-Staat. Ich meine, du als Rechtsanwalt weißt es ja selber.
Na klar.
Was im Recht passiert und was nicht passiert und was durchgeht und was nicht durchgeht. Aber letztendlich, ich meine, wie soll ich sagen, wenn die EU und Amerika, USA beschließen, Schluss mit Krypto, dann ist halt Schluss mit Krypto.
Gut, da können wir jetzt eigene Folge zu machen. In der Tat, gut, das Dezentrale, da wird ja immer argumentiert, dass das dann trotzdem gar nicht passieren könnte. Aber also ich finde es ein interessantes Thema, aber ich fürchte auch.
Aber ich kann mich dazu nicht äußern und für eine langfristige, also meine persönliche, jetzt kommt auch meine persönliche knallharte Philosophie. Ich will Assets besitzen. Also ich bin einfach der Meinung, wenn ich langfristig am Start bin, will ich Assets besitzen. Das ist für mich einmal der Mitbesitz an Aktien. Und das andere ist, wenn es denn schon volatil und Hexenkessel sein soll, ja, dann würde ich in Startups investieren, weil da irgendwie dann auch neue Werte geschaffen werden sozusagen. Oder in das, was hier Kollege Luis Pasos macht, diese Einkommensgeschichten, verstehst du? In solche Sachen, wo irgendwelche Uraltbranchen, Gas, Erdöl, Energie, langjährige Verträge haben und die dann einfach vor sich hin dieseln und regelmäßig verlässlich was ausschütten oder diese ganzen REIT-Geschichten, die Daniel hat, ja, wo gemietet wird, ne, mieten müssen die Leute immer oder solche Geschichten, Datacenter-Miete, wo dann regelmäßig Kohle rumkämmt. Das sind einfach für mich, wenn ich gucke, sag ich einfach, ich werde jedes Jahr älter, das heißt, ich persönlich als Asset werde jedes Jahr schlechter und abgenutzter und ich muss halt irgendwo andere Assets schaffen und das sind halt eben für mich Aktien und irgendwelche Sachen wie REITs, Immobilien, die halt einfach Geld abwerfen.
Ja, aber da musst du auch unterscheiden. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass das läuft dann auch trotzdem gut.
Nein.
Auch da bei den REITs hast du ja im Corona-Crash gesehen.
Furchtbar.
Die sind ja so extrem gefallen und du hast da teilweise enorme Verluste gemacht. Ich hatte wirklich REITs mit 80% Minus und das sind ja fast schon Bitcoin-Volatilitäten.
Total. Nur eben so ein REIT, da kommt dann auch irgendwie wieder was rein. Das ist jetzt meine Philosophie und ich sage ja auch nicht, dass ich das nur habe. Ja, das hält ja, wie gesagt, kein Mensch aus. Du brauchst ja unbedingt auch noch irgendwas, was die Volatilität eben mildert und seien es eben Anleihen oder irgendwas anderes. Da hast du auf jeden Fall total recht. Aber deshalb einfach nur meine Skepsis gegenüber Gold und Bitcoin, weil die irgendwie nichts produzieren. Aber das ist, wie gesagt, das möchte ich jetzt hier nochmal an dieser Stelle sagen, meine persönliche Meinung, die durch nichts weiter gedeckt ist, als dass sie halt meine Meinung ist. Und du musst dich da auf keinen Fall dran halten, sondern du solltest dir selber überlegen, was du davon hältst.
Und dann ist dieser neumodische Zeug sowas wie P2P, ich habe es selbst betätigt genannt, ich auch habe mal mit Mintos was versucht, nehme ich an, wird dann die gleiche Richtung sein. Auch da wirst du jedenfalls, Albert, wahrscheinlich sagen, das ist mir auch zu unsicher, ist kein Asset, obwohl auch da vielleicht die Korrelation ja auch mit dem Thema ganz helfen könnte, dass es eben nicht so korreliert.
Ja, aber ich sag dir eins, da gilt der alte Spruch meines Studienkollegen, der immer gesagt hat, wenn scheiße, dann mit Schwung. Wenn es scheppern soll, dann bin ich doch lieber bei Krypto dabei als bei Peer-to-Peer. Das hat einfach da noch einen höheren Spaßfaktor.
Nein, da stimmt einfach auch das Rendite-Risikoprofil. Also bei P2P-Krediten ist es ja so, die ganzen Firmen sind ja überrollt worden vom Corona-Crash. Und das hat natürlich auch auf den Kreditmarkt enorme Einflüsse. Und das hat auch auf den Immobilienmarkt horrende Einflüsse, weil ganz viele Projekte dann einfach nicht mehr finanziert werden konnten. Und als Anleger von P2P-Krediten und P2P-Projekten habe ich dann natürlich am Ende die Arschkarte, weil ich dann meine Zinsen nicht mehr bekomme. Und es gibt diverse Plattformen, wo es nicht funktioniert hat. Und gerade bei Mintos, du hast es eben angesprochen, Stefan, da war es halt so, da sind die ganzen Darlehensanbahner entweder gestrichen worden, die sind von der Plattform geflogen, haben die Lizenz nicht mehr gehabt vom Staat. Und das sind halt alles Eventualitäten, die muss ich einkalkulieren. Und am Ende habe ich natürlich ein Problem, wenn ich dann ein Minus habe bei den P2P-Krediten, dann lohnt sich das Rendite-Risikoprofil einfach nicht mehr. Und dann kannst du gleich in Kryptos gehen, weil da ist die Rendite auf jeden Fall höher und auch entsprechend dem Risiko.
Mhm. Und wenn wir dann zu den doch wieder klassischeren, konservativen Werte kommen und jetzt den Assets tatsächlich, wie ist denn mit Dividendenaktien? Also auch da liest man immer wieder, ja, dann habe ich doch wenigstens mein passives Einkommen immer. auch wenn es mal schwankt. Was haltet ihr davon? Also muss ich mich auch auf Dividenden stürzen oder zumindest einen Anteil in meinem Depot haben, um da eine Absicherung mit abzudecken?
Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Trendthema, ne? Also ich habe jetzt über die Jahre festgestellt, dass Dividendenaktien als Beimischung gar nicht verkehrt sind. Und gerade wenn ich davon leben möchte, von diesen Dividendenerträgen, dann kann man natürlich da auch investieren. Bestes Beispiel ist ja Alexander von Rente mit Dividende. Der hat sein Portfolio ja direkt auf die Ausschüttung ausgerichtet und da funktioniert es auch gut. Wenn ich jetzt aber jünger bin und auf die Dividendenerträge ziele, dann zahle ich erstmal hohe Steuern. Das ist negativ. Mhm. Und bei vielen Dividendenaktien mit einer hohen Dividendenrendite habe ich überhaupt keinen guten Kursverlauf. Und das sieht man beispielsweise an Werten wie Altria, man sieht es an IBM, man sieht es an AT&T, man sieht es an Shell. Das sind so Dividendenaktien mit einer hohen Dividendenrendite, die sind einfach schlecht gelaufen. Shell jetzt durch den Corona-Crash besonders. Und bei AT&T, da gibt es dann strukturelle Probleme und der Kurs, der geht nur nach unten seit Jahren. Bei Altria ist es ähnlich. Die haben eine Abschreibung gemacht in Höhe von über 2 Milliarden Euro für eine Verdampferfirma und das nach einem Jahr. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, will ich mein Geld, was ich mir schwer erarbeitet habe, dann in solche Unternehmen stecken, wo der Kurs dann auch zurückgeht. Und deswegen muss ich mir generell immer diverse Fragen stellen, bevor ich dann in Dividendenaktien nur da reingehe mit einer hohen Dividendenrendite. Also ich glaube, da gibt es bessere Werte, vor allen Dingen, wenn ich jetzt 20 bin, wenn ich 30 bin, wenn ich 40 bin und noch nicht davon leben möchte.
Und die andere konservative Schiene, die jetzt auf ETF geht, Albert, die Frage habe ich an dich, also diese Low Volatility ETF, was hältst gerade du als der Finanzvisier von sowas? Also was ich mitbekommen habe, die Performance ist wirklich fast unterirdisch, glaube ich. Und eigentlich eher zur Geldvernichtung geeignet, aber belehre mich eines Besseren.
Nein, würde ich nicht machen. Ich bin ja immer der Meinung, man nimmt die puren Produkte, also einfach nicht Low Volatility, keine Faktorgeschichte, sondern einfach die reinen ETFs mit der ganzen Bandbreite, erträgt die Volatilität und verdünnt es halt so lange mit zum Beispiel Anleihen, bis einem die Gesamtvolatilität des Portfolios passt, fertig. Weil es gibt natürlich immer wieder Jahre, wo Low Volatility wunderbar funktioniert. Aber es ist ja auch immer wieder so, dass Low Volatility natürlich auch bedeutet, dass es ja eine ganz andere Anlageklasse ist eigentlich, weil da ja eben genau die Dinge, die Spaß machen, fehlen. Ja, also was ich so eine Facebook oder solche Geschichten, die halt nach oben zischen, die halt volatil sind. Volatilität, wie soll ich sagen? Das Problem ist ja immer beim Privatanleger, Volatilität ist ja immer nur nach unten. Wenn es nach oben geht, dann steigt die Aktie ja. Ich meine, Volatilität ist aber halt beides, nach oben und nach unten. Deshalb bin ich auch kein großer Freund von Low-Volatility-ETFs.
Okay. Und nochmal zu ein bisschen exotischeren Produkten vielleicht, wenn ich da nochmal hinkommen darf. Optionen, Optionsscheine muss man ja unbedingt auseinanderhalten, habe ich schon gelernt. Und vielleicht Knockouts, solche Produkte, also so diese Put-Optionen vor allem. Was haltet ihr da davon? Also nicht, dass ich mich länger schon mit beschäftigt hätte, aber ist es wert, mich zur Absicherung damit zu beschäftigen?
Ja, wenn du dich drum, also grundsätzlich ist es wert, sich mit Futures und Optionen zu beschäftigen, weil das sind Profi-Instrumente, die sind klar genormt und das ist auch ein fairer Handel, weil das läuft halt über Börsen ab und über Mittelsmänner, die halt dafür sorgen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wenn bei Optionsscheinen wettest du ja gegen die herausgebende Bank letztendlich. Also Optionsscheine, das wäre nichts für mich. Aber mit Optionen und Futures, ja, dann musst du dich aber natürlich im Griechischen gut auskennen, weil ich meine, da gibt's ja dieses Gamma und Vega und Delta, also diese ganzen verschiedenen Begriffe, ja die Optionsgriechen letztendlich, wo es halt eben darum geht, wenn halt eben irgendwelche, da gibt's ja dieses Thema eben am Geld, im Geld, ja, vor dem Geld, unterm Geld, neben Geld, die haben ja da alle möglichen in the money, out of the money, alle möglichen Fachwörter, die man erstmal alle lernen muss, um halt das dann zu verstehen. Und dann kann man sich eben durchaus eben Graphen konstruieren. Das sieht dann sehr aus wie der Geometrieunterricht in der 9. Klasse, bei welchem Preisen und welchen Kursentwicklungen sich da welche Sachen ergibt. Und dann wettet man natürlich, wie soll ich sagen, implizite Volatilität, was halt sozusagen im Markt drinsteckt. Und da muss man sich halt dann positionieren. Und das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Wie gesagt, ich empfehle einfach mal zu gucken, April, Mai letzten Jahres, da gab es etliche ehrliche Bloggerkollegen, die halt berichtet haben, wie genau diese Strategien mit Optionen dann ganz furchtbar nach hinten losgegangen sind. Weil wenn auf einmal eben die Volatilität amok läuft und dann die Preise von Optionen eben entsprechend loszischen, dann kann es halt sein, dass du auf einmal sehr, sehr, sehr viel nachschießen musst oder eben deine Position halt glattstellen willst, musst, koste es, was es wolle, weil die Verluste sonst noch viel höher werden. Und das kann dir dann innerhalb von wenigen Tagen irgendwie den Verdienst des letzten halben Jahres komplett ausradieren. Und das ist natürlich nicht schön. Das ist immer dieses Thema, was ich vorher schon ansprach, konkave oder konvexe Strategie, wie der Fachmann eben sagt. Also hast du eine Strategie, wo du regelmäßig kleine Beträge kriegst, ja, und ab und zu furchtbar eins auf die Fresse, ja, das sind die, die eigentlich ganz beliebt sind, weil du eben einfach siehst, ja, du kriegst regelmäßig was, diese Truthahn-Illusion, weißt du, die ja von Taleb geprägt wurde, das halt, dem Truthahn findet alles supi, bis dann eben Thanksgiving kommt, dann ist es nicht mehr supi, und dann hast du halt dieses Thema eben mit dem schwarzen Schwan, dass wir dann eben sozusagen auch uns überlegen, ja, Sachen, die halt ganz selten vorkommen, ja, eben die neigen wir halt einfach auch biasmäßig halt von unserem Gehirn, wie wir verdrahtet sind, zu verdrängen, ja, also hast du halt die Kombination aus Truthahn-Effekt und schwarzem Schwan, so wie unsere Gehirne eben verdrahtet sind, und das ist ja auch ganz vernünftig, dass man nicht dauernd immer an das Schlimmstmögliche denkt, sonst würden wir ja immer auf den Bäumen hocken geblieben sein und hätte sich nie einer in die Savanne gewagt. Also, aber wie soll ich sagen, aber finanzornithologisch ist das halt ein ziemlicher Quatsch, weil es dich dann halt ziemlich zerlegt, aber die andere Strategie, ja, die konvexe Strategie, dass du jahrelang kleine Verluste ansammelst, ja, mit zum Beispiel diese Trendfolgegeschichten, die du ja auch schon ja, hier auf der Liste hast, Alpha-Fonds, Trendfolgegeschichten, Trendfolger, die ja eben prinzipiell die Chance haben, eben antifragil zu sein, wie Taleb sagt, also in der Krise vom Chaos zu profitieren. Diese Strategie, die hält auch kaum einer aus. Deshalb sind die auch nicht so besonders beliebt und haben auch nicht so viel Kohle, weil du halt jahrelang da kleine Verluste einsammeln kannst. Die probieren halt immer wieder im Trend zu folgen. Und ja, wenn die Kurse halt steigen, dann ist da natürlich ein Trend da. Aber der ist natürlich nicht so ausgeprägt wie ein Abwärtstrend. Das heißt, die profitieren vor allem von Abwärtstrends. So, und dann musst du praktisch als Fondsmanager ja jahrelang Verluste von ein paar Prozenten verantworten von deinem Kunden, ja, und du sagst dann aber, irgendwann kommt dein Tag und der kommt dann auch und dann machst du halt 500, 600, 700 Prozent, ja, und dann läufst du natürlich auch gleich wieder rein ins Marketing, wenn du so ein Auszahlungsprofil verkündest, dann hält dich ja jeder für einen Betrüger, weil diese Prozentzahlen sind immer vollkommen unrealistisch, aber die brauchst du halt, um am Ende mit dieser Strategie positiv darzustellen, und die Guten bringen das auch, aber die meisten Leute halten es halt einfach nicht aus und steigen halt früher aus. Du weißt ja, wie es ist. Ich meine, jeder gute Science-Fiction- oder Fantasy-Roman beruht ja genau darauf, dass die Leute eben keine Versicherung kaufen wollen, wenn sie billig ist, ja. Kein vernünftiger Mensch investiert darin, den Festungswall ordentlich aufzubauen und zu befestigen und die Kanonen zu bemannen und alles da in Schuss zu halten. Kostet ja einen Haufen Geld, ja, wenn seit 200 Jahren keine Orks mehr vorbeigekommen sind. Und so fängt jeder gute Fantasy-Roman an. Die ersten 30 Seiten, ja, ist halt da der Mahner, der da vom Stadttor hockt und sagt, wir sollten was tun. Und schwubbeldiwupp, ab Seite 31 lässt der Autor die Orks aufmarschieren und die nächsten 300 Seiten gehen halt in Gemetzel unter, ja, und so funktioniert das dann halt, aber wie soll ich sagen, in guten Zeiten wirklich vorzusorgen, das ist halt psychologisch eine harte Sache und deshalb klappt es halt auch so oft mit der Absicherung nicht.
Was ich jetzt noch zu den Optionen sagen wollte, man hat es ja, wie Albert gesagt hat, im letzten Jahr vor allem gesehen, also da habe ich auch von Leuten gehört, die waren teilweise richtig betroffen. Also die haben zigtausend Euro verloren und da ging es teilweise um Existenzen. Und wenn man nochmal guckt, diese Wall Street Bets, jungen Leute, die jetzt Trading-Apps für sich entdecken, wenn man da mal in die USA guckt, da gibt es ja auch Leute, die haben sich damit auch komplett in die Pleite geritten, vor allen Dingen junge Leute, weil sie einfach nicht wussten, was sie machten. Und deswegen finde ich das enorm wichtig, dass man sich damit dann ausführlich dann auseinandersetzt und beschäftigt, bevor man da anlegt.
Und dann halte ich doch mal fest zusammen. Also es sind alles doch komplexe Fragen, komplexe Produkte, teilweise eben auch riskante Produkte, die eigentlich vielleicht den gegenteiligen Effekt haben von der Absicherung, sondern mich eben in den Ruin treiben können. Ja. Die Frage, ja, wie soll ich mich verhalten? Soll ich jetzt dann trotzdem mich um Absicherungsprodukte kümmern? Oder soll ich einfach jetzt sagen, ich hoffe, ich habe noch genug Zeit im Leben, um mein Depot ordentlich durch die Höhen und Tiefen durchzubringen? Oder soll ich mich mit beschäftigen? Ist was euer Rat?
Ja, ich glaube, das muss auch jeder für sich dann selber festlegen. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, wie beispielsweise bei Einzelaktien, dass man jetzt mit Stop-Loss-Kursen arbeitet. Dann ist man zumindest so auf der sicheren Seite, dass man gut schlafen kann. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch negative Effekte. Vor allen Dingen, wenn du dann Stop-Loss-Kurse setzt und die setzt du zu eng und dann ist die Marke dann schnell gerissen, dann wird der Wert verkauft und danach verdoppelt und verdreifacht er sich. Das ist mir jetzt mehrfach passiert. Das war vor Jahren schon bei Adidas. Die hat sich seitdem verdoppelt und da gab es noch ein paar andere Werte. Das sind natürlich Risiken, die du dann damit eingehst, die auch nicht so schön sind. Also du verzichtest dann automatisch auf Rendite.
Und da hat auch keine Neubewertung mehr stattgefunden durch Corona-Crash, sag ich mal, und durch Wall Street Bets. Muss ich jetzt dadurch hellhöriger werden oder ist eigentlich die Sache so wie immer schon?
Naja, Wall Street Bets, das sind ja jetzt bisher überwiegend kleinere Werte, die gar nicht so im Fokus stehen und die würde ich mir auch nie ins Depot legen. Aber wenn ich jetzt ein breit diversifiziertes Portfolio habe, ja, mit guten Aktien, wo die Kennzahlen auch stimmen und wo die Branchenaufteilung dann auch möglichst breit ist, dann brauche ich mir da eigentlich gar keine großen Sorgen machen, dass da was schief geht. Das kann natürlich immer mal den einen oder den anderen Wert dann treffen, aber das ist jetzt, außer jetzt im richtig großen Crash, ist die Gefahr jetzt nicht so groß, dass ich mir da ein Minderrendite-Portfolio dann da reinhole. Und dann brauche ich auch gar nicht mit Stop-Loss-Kursen arbeiten, wenn ich die Aktien gekauft habe, um sie langfristig, also 10, 20, 30 Jahre auch zu halten. Aber ich muss natürlich auch immer wieder überprüfen, ne? Also ich kann jetzt nicht heute davon ausgehen, dass der Wert dann in 20 Jahren noch genauso gut dasteht, sondern das muss ich dann eben auch regelmäßig überprüfen.
Okay.
Also ich würde das so sehen, wie soll ich sagen, gerade nochmal auf dieses Beispiel von Daniel zurückzukommen mit diesen Stop-Loss-Kursen. Ja, wir Ingenieure kennen das überbestimmte Bauwerk. Also vielleicht ist es ja schon mal aufgefallen, wenn ihr über eine Brücke fährt, dann macht es ja immer irgendwann düdüng. Und das ist halt so eine Brücke fest und ein Loslager. Das heißt, ein Lager der Brücke ist fest und das andere kann sich halt horizontal verschieben. Da ist Luft drin, das ist nicht festgetackert. Ja, man kann nach Aktenlage sagen, also eine Brücke muss aber links und rechts festgetackert sein. Das ist eine dumme Idee, all dieweil wir ja manchmal Sommer und Winter haben und dann zieht sich die Brücke ja zusammen oder dehnt sich aus. Und wenn du zwei Festlager hast, dann nennen Ingenieure das, das ist ein überbestimmtes System. Dann hast du in dem System sämtliche Freiheitsgrade genommen. Das ist wie der Stop-Loss-Kurs, der zu eng dran ist und dann kracht es halt, weil das Material der Brücke dehnt sich aus, so ist es halt, und dann zerlegt sie halt entweder die Brücke oder es zerreißt ein Lager. Und durch dieses, die Brücke kann atmen, die Brücke hat Luft, ja, sich eben auszudehnen und zusammenzuziehen, damit hältst du das Bauwerk sozusagen gesund und intakt. Und so ähnlich ist es in der Börse eben auch. Wenn du anfängst, alles und jedes zuzutackern und zuzunageln, ja, dann hältst du dir halt irgendwelche anderen Risiken auf. Ja, die Brücke bricht ja nicht sofort. Vielleicht kann sie sich doch ein bisschen das Material erträgt halt doch ein bisschen Spannung, ja, aber irgendwann kommt halt der Rekordwinter oder der Rekordsommer und dann fliegt dir alles um die Ohren. Und der Börse ist es genauso. Du bist machst einen auf total sicher, du hast eben, ne, nur Tagesgeld, ganz, ganz sicher, alles sicher, sicher, sicher. Und irgendwann kommt halt ein Rekordereignis und das zerlegt dir dann alles. Also ich würde einfach vorschlagen, nach wie vor eben diversifiziertes Vorgehen, breit rein, wie Daniel es sagt. Und dann würde ich vorschlagen, weil du hattest ja gesagt, ob man was machen soll oder nicht machen soll. Ich würde qualifiziertes Verwerfen vorschlagen. Das bedeutet, ich würde mir wirklich ganz bewusst, ja, diese Sachen vornehmen, was es da eben gibt. Kryptos, Dividendenaktien, Stop-Loss, Optionsscheine, Trendfolge, Knockouts, Short-ETFs, Low-Volatility, was immer ich finden kann zur Absicherung, würde das sehr ernsthaft prüfen. Also einmal eben unter dem zeitlichen Aufwand, dann unter den Rendite-Gesichtspunkten, Risiko-Rendite-Verhältnis, all die ganze Geschichte und würde dann halt ernsthaft überlegen, in meinem Lebensgesamtkonzept, ob das auch eben passt, weil das Ätzende ist nämlich an solchen Strategien, wenn man die einmal anfängt, ja, dann muss man sie halt auch weiter fortführen, aktiv eben. Es ist wie wenn du dir einen Hund anschaffst. Es ist nicht damit getan, den putzigen Welpen ins Haus zu bringen, sondern du hast dir dann wirklich auch da was aufgehalst. Und so ist es da auch. Und dann sollte man halt ernsthaft überlegen, ob das in das eigene Leben passt, ob man das machen will, welche Folgekosten man hat. Zum Beispiel, wie gesagt, ich hatte jetzt auf meinem Blog auch so eine Trendfolgestrategie mit Tech-Aktien diskutiert, die aktuell ganz wunderbar rauskam. Und da wurden Dollar-Renditen gemacht, was aber letztlich bedeutete, dass deine 801 Euro Freibetrag gleich zugelaufen sind und dass du für dahin alles versteuern musst. Und wenn du halt diese Renditen, die da propagiert haben, praktisch als Vorsteuerrendite auch halbwegs in die Nachsteuer retten wolltest, dann würdest du relativ schnell, weißt du, bei atypisch stillen GmbHs oder UGs gelandet sein, ja dann auch wieder Kosten. Und das muss man sich überlegen, welcher Rattenschwanz hinter dem Thema Absicherung noch dran steckt. Und wenn man sich dann das alles angeguckt hat und sagt, lebensphilosophisch, wenn ich mir das angucke, ich sichere nicht ab, mein Verlustrisiko ist so oder so oder mein Schwankungsrisiko ist so und so, aber dafür spare ich mir die und die Aufwände, die und die Zeit. Das erinnert mich so ein bisschen hier, weißt du, dass wir hier ein bisschen renoviert haben. Da hieß es auch, ja, hier, man kann Subventionen kriegen, KfW und dies und das, ja. Aber dazu muss das Haus ja auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und wenn du halt diese Voraussetzungen erfüllen willst, dann musst du halt investieren, musst du hier teurere Fenster kaufen und da den Boden nochmal abdichten. Und wenn du sagst, scheiß drauf, ja, ich habe halt dann irgendwie 100 Kubikmeter mehr Gas im Jahr, aber habe diese ganzen anderen Investitionen nicht und kriegt die Subvention auch nicht, dann kann das langfristig trotzdem schlauer sein. Also man muss da einfach wirtschaftlich und langfristig sich die Sache eben angucken. Und ganz zum Schluss eine wichtige Sache, die man nie vergessen darf und die uns Deutschen ja wahnsinnig schwerfällt, ist, du brauchst halt einfach auch Fortune. Ja? Das, was der alte Soldatenkaiser von seinen Offizieren verlangt hat. Du brauchst halt auch Fortune, wenn du halt einfach das Pech hast, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Das hat, du kannst ja alles richtig machen, ja? Und trotzdem arm sterben. Ja, weiß der Teufel, was passiert, ja? Und so ist es eben. Und deshalb denke ich einfach, dass es auch nur bis zu einem bestimmten Grad möglich ist und dass wir dann schlicht und ergreifend gerade auch als Deutsche mit unserem, ich möchte das aber kontrollieren, ich möchte das aber ausrechnen, ich möchte das aber planen und ich möchte es auch langfristig planen, uns mehr an die italienischen Momente im Leben erinnern sollen. Es ist dann halt so, wie es ist. Und dann ist es halt, das Wichtige ist halt, dass man dann irgendjemanden hat, ja, zu dem man dann gehen kann, dass man Freunde und Familie hat. Das, glaube ich, hilft und rettet einen dann, wenn alles zusammenkracht, obwohl man alles richtig gemacht hat. Das ist ja das Ätzende. Man kann ja hier in diesem Bereich der Vermögensaufbaus und der Altersvorsorge alles richtig machen, ja, und trotzdem die Arschkarte gezogen haben.
Aber was man noch dazu sagen muss, wenn man jetzt überhaupt keinen Bock hat, sich damit jetzt groß auseinanderzusetzen mit den ganzen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, Albert, wenn ich einen ganz einfachen ETF-Sparplan auf den Acqui habe und ich bin jetzt 25, 30, 35 Jahre alt, dann lasse ich das einfach laufen, dann kommt der Crash, ich spare stur weiter, erhöhe womöglich dann noch meine Sparpläne und dann brauche ich mir über sowas eigentlich gar keine Gedanken mehr.
Jupp. Und das ist die Lehre auch nach Corona, da hat sich nichts geändert, oder? Das ist, würde ich sagen, ist auch euer Fazit. Also es war vielleicht gerade eine gute Lehre dafür sogar noch für uns alle.
Ja, aber das ist ja tatsächlich auch der Punkt. Also grundsätzlich, auch wenn es bei mir jetzt im Depot nicht so aussieht, empfehle ich, das möglichst einfach zu halten, wenn ich keine Lust habe, mich damit groß auseinanderzusetzen. Und wenn ich eben diese Verlustängste habe, dann muss ich das eben so ausbalancieren, dass es gar nicht groß dazu kommen kann. Und das kann man am besten über Sparpläne machen. Man hat ein oder zwei ETFs und dann hat man seine Tagesgeldrücklage und dann womöglich noch eine Urlaubsrücklage, aber das reicht, dann brauche ich mich damit gar nicht groß auseinandersetzen. Wie diversifiziere ich jetzt mein Einzelaktienportfolio? Das kostet viel Zeit, das kostet dann auch Geld, weil da gehören natürlich Erfahrungswerte auch dazu, aber am Ende des Tages, wenn ich Lust darauf habe, dann muss ich es machen, dann muss ich aber auch viel Zeit da investieren und habe die eine oder andere schlaflose Nacht, aber das ist bei ein oder zwei ETFs auf einem niedrigen Niveau, da brauche ich mir keinen Kopf machen.
Absolut richtig. Und weniger reingucken ist ja auch eine Möglichkeit, sozusagen das Risiko-Rendite-Verhältnis zu seinen Gunsten zu verschieben. Weil wie gesagt, wenn wir von einem langfristig positiven Verlauf ausgehen, dann ist es ja rein statistisch so, je weniger du reinguckst, umso höher ist die Chance, dass du grün siehst und nicht rot.
Ja, genau.
Dann vielleicht zum Abschluss tatsächlich mal die Frage jetzt ganz konkret an euch. Wie sichern Albert und Daniel, der Finanzvisier, der Finanzmacher, wie sichern die ihr Depot ab? Sichern sie ab? Sind sie nur einfach breit gestreut und schauen alle 5 Jahre ins Depot? Nein, das tun sie nicht, ich weiß. aber persönlich von euch, kurze Beschreibung, wenn ihr euch das hier zutrauen wollt.
Also bei mir ist es tatsächlich relativ kurz. Ich habe es nämlich schon gesagt. Also ich versuche möglichst breit zu streuen und auf Qualitätsaktien zu setzen. Natürlich habe ich auch nebenbei dann Produkte, wo ich dann, ich will nicht sagen trade, aber wo ich dann schon ein bisschen was ausprobiere. Aber das ist jetzt auf einem niedrigen Niveau. Also das ist nicht so, dass ich dann schlaflose Nächte habe, wenn das da mal ordentlich nach unten geht. Aber so der Grundstock, der Grundpfeiler, das sind breit aufgestellte Aktien. Dann habe ich noch mein Rentenanleihenportfolio und ein bisschen Gold. Und damit kann ich sehr gut schlafen. Aber ansonsten, ich habe keine anderen Produkte zur Absicherung und die werde ich auch nicht benötigen.
Ja, wir haben wie gesagt unsere ETFs. Ich habe noch meine Rentenanwartschaft aus meinem früheren Leben als abhängig Beschäftigter und noch ein paar berufsständische Versorgung. Meine Frau hat auch was, also das ist die Diversifikation über die Partnerschaft hinweg. Und so haben wir halt einfach verschiedene Einkommensströme einfach aufgebaut. Wie gesagt, die Selbstständigkeit. Und das ist für mich einfach breit genug, sodass ich denke, und dann kommt natürlich der rheinische, ne, Optimismus dazu. It is, wie it is, it could, wie it could. Aber es hätte noch immer Jotje Jange, beziehungsweise das Bayovarische, kennst du ja auch, vor der Tür des P1, ein bisschen was geht immer. So, darauf ziehe ich mich dann zurück, weil ich für mich persönlich halt auch dieses Thema Optionen, Futures, das habe ich mir auch mal angeguckt, das ist auch ganz interessant, intellektuell herausfordernd, aber du musst halt wirklich dranbleiben, du musst es halt gut machen. Und ich glaube, dass ich persönlich dazu weder die Zeit noch die Lust noch das intellektuelle Format habe. Und deshalb lasse ich das einfach bleiben. Und viele andere Produkte, die einem ja als Absicherungsprodukte verkauft werden, sind halt typische Retail-Produkte, also Produkte für den Endkunden und sind deshalb schon per se Mist. Weil alles, was sich an Endkunden richtet, ist per se schon so gestrickt, dass ich immer den Kürzeren ziehe. Und deshalb kaufe ich sowas nicht.
Genau, ich habe noch mal eine Anmerkung, wo du das gerade gesagt hast. Das Thema Humankapital spielt da natürlich noch mal eine essentielle Rolle, weil das Humankapital und die Investition in mich selber, das gibt mir letztendlich die größte Rendite. Und da brauche ich dann gar nicht so groß auf die Börse achten, weil die Rendite beim Humankapital, wenn ich jetzt in Weiterbildung oder Sonstiges investiere oder in Beziehungen, Kontakte, da habe ich am Ende viel, viel mehr von als von der Börse.
Ja, deshalb bin ich ja auch so abgenervt, dass sie hier die ganze Zeit die Fitnessstudios shorten.
Ja. Das geht mir genauso, Albert.
Ja, das ist ohne Scheiß. Das ist schon, das klingt immer so albern und so altväterlich. Na gut, mit über 50 darf man das vielleicht sagen, aber das ist halt schon wirklich so, wenn es dem Rücken gut geht, ja, dann werden die Geschichten auch besser, die ich in die Tastatur hacke, weißt du? Also, das ist einfach so.
Ja, vielen Dank, aber gut, Humankapital, da habe ich tatsächlich auch die letzten Jahrzehnte sehr, sehr viel und allermeisten investiert, aber gut, der Kontostand zeigt einem dann doch, das alleine ist es vielleicht nicht, deswegen war das heute eine tolle Folge für mich, hab viel nochmal gelernt und war toll von euch zu hören, wie ihr das Ganze seht. Vielen Dank dafür.
Ja, wir danken dir für die tollen Fragen und dass du mitgemacht hast. Und das war ja im letzten Jahr auch einer deiner Vorschläge. Und ja, ich finde, das ist eine schöne runde Folge geworden, oder Albert?
Ja, klar. Vielen Dank. Ja, meine Lieben, das war's dann heute mit Stefan, Daniel und mir. Wir wünschen euch alle noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss.
Ciao. Tschüss.